So, nochmal von meiner Seite auch einen wunderschönen guten Abend. Wie die meisten vielleicht gesehen haben, ich habe nicht wirklich reingeblasen in das Ding. Ich ekel mich halt davon. So ist es halt. Ne? Deswegen könnt ihr auch nie im Posaunenchor mitspielen. Da muss ich echt zugeben, das kann ich nicht. Tut mir leid. Ich bin auch nicht musikalisch, aber das heißt ja, jeder ist musikalisch. Ich habe auf der Bibelschule, auf der ich war, da musste jeder Student, der da kam, musste beim Musiklehrer so vorsingen. Und der hat uns so ein paar Töne vorgespielt und dann sollten wir da irgendwie versuchen, dem entlang zu singen. Und er hat mich dann angeguckt und sagte, für dich finden wir auch noch einen Platz. Das war's dann. Ne? Von daher, das sind so meine frühkindlichen Erfahrungen mit dem Singen, also und mit Musikalität. Also bin ich jetzt wirklich nicht so sehr. Ne? Und aber es ist auch weiter nicht so schlimm. Ich freue mich immer dran, dass es das gibt. Und ich freue mich dran, weil es ein extrem großer Schatz ist, der in solchen Gemeinden vorhanden ist und alles darauf hinweist, darauf hindeutet, dass es einen allmächtigen Gott gibt, ob man das manchmal glaubt, wenn man vielleicht solche Lieder spielt oder eben nicht glaubt. Kann auch passieren, dass man so Lieder spielt und es gar nicht mal wirklich glaubt, sondern man tut es halt, weil es Kunst ist. Aber es ist trotzdem interessant, dass es zum Lob Gottes ist und alles von dem wirkt dazu, zu diesem Lob Gottes. Ich sage das bewusst heute Abend, wir waren mal in einer Gemeinde und da war eine Frau, die hat an einem Abend Getränke verkauft und sprach dann hinter mir her mit mir noch ein bisschen. Und ich sage jetzt was, das ich so nie sage und auch so nie gesagt hätte, aber an einem Abend war es einfach dran, das zu sagen. Und die Frau hat mit mir ein bisschen gesprochen und ich fragte, was er denn sonst so macht im Leben, diese Frau. Und dann schaut sie mich an und sagt, sie singt im Kirchenchor. Und da ist mir was rausgeplatzt, das würde ich nie sagen, von mir aus. Und ich weiß auch, dass es lieblos ist. Und ich sagte der Frau, wissen Sie, was ich glaube? In der Hölle werden mal viele Menschen sein, die haben im Kirchenchor gesungen. Und die Frau schaut mich an und beginnt zu weinen und sagt, und das ist mein Problem. Das ist mein Problem. Da stand der verlorene Mensch vor mir. Und es hat die Frau gewusst, dass er verloren ist. Sie hat gewusst, dass all die Lieder, die sie da singt, sind keine Wahrheit für ihr Leben. Und sie hat ihr Leben gelebt. Das war extrem entgegengesetzt der Lieder, die sie gesungen hatte. Das wusste ich gar nicht. Ich kannte die Frau ja überhaupt nicht. Ich wusste nicht, wo sie her war. Ich habe überhaupt nichts gekannt von ihrer Biografie. Aber an dem Abend, wie gesagt, sowas sagt man nicht alle Tage, ne? Und das habe ich auch nie mehr gesagt. Aber an dem Abend stand da ein Mensch vor mir, verloren, verloren vor dem ewigen Gott. Und sie wusste, dass er so verloren ist. Und Menschen, die mit ihr zusammen waren, wussten es auch, dass er verloren ist. Und an dem Abend hat sie geweint und hat ihr Leben in Ordnung gebracht mit diesem einen wahren Gott. Und das fand ich so wunderbar. Weil er wollte, dass sie ihr Leben in Ordnung bringt. Warum? Weil er sie liebt. Das ist ja das oft die Worte Jesu, die waren oft echt hart gewesen für die Menschen, die damals zugehört haben. Es waren nicht so säuselnde Worte, ich habe euch alle lieb und wir kommen alle irgendwie in den Himmel, das wird schon irgendwie werden. Also wir drücken dann später ein paar Augen zu, mein Vater und ich auf den Thron und dann haut es schon hin. Nee, Jesus kam ja, um zu suchen und zu retten, was verloren ist, ihr Lieben, was verloren ist. Jesus kam, um diese Worte wahrzumachen, was in den Propheten steht, dass Gott kein Gefallen am Tod des Sünders hat. Er hat kein Gefallen dran. Gott ist nicht wie wir Menschen, schadenfroh. Vielleicht habt ihr das auch schon mal so erlebt im eigenen Leben, vielleicht ging es euch selbst so oder ihr wart jemand anderen so gesinnt, wie ich auch schon anderen gesinnt war, die haben es verdient. Kennt ihr das? Die haben es verdient. Ich nicht, aber die, da habe ich nur drauf gewartet. Und wie es manchmal so den Spruch heißt, kleine Sünden straft der Heiland sofort. Wahrscheinlich, wenn es wirklich so wäre, da wäre die Frage, ob wir heute Abend alle hier sitzen würden. Und lasst uns sagen, der Heiland würde uns sofort strafen mit einem dicken Backen. Dann wird wir vielleicht einige heute Abend hier sitzen haben und vielleicht einen hier vorne stehen haben. Die Leute würden sagen, hast du Zahnschmerzen? Und so viele bei uns plötzlich Zahnschmerzen, hätte ich nie gedacht. Ja, so ist dieser eine Gott nicht, der Himmel und Erde geschaffen hat. Er hat kein Gefallen am Tod des Sünders. Er will Menschen retten. Er will, dass Menschen leben. Und es war für mich auch so wichtig, dieses Thema heute Abend, Begegnungen mit der Realität. Irgendwann ist nicht alles vorbei. Es gibt Menschen, die trösten sich drüber hinweg. Irgendwann ist alles vorbei. Alles. Und es gibt Menschen, die hofften sich, dass eben nicht alles vorbei ist. Menschen, die auf Gerechtigkeit hoffen. Menschen, die darauf hoffen, dass doch irgendwann muss doch mal dieses üble Spiel mit meinem Leben aus sein. Irgendwann. Manche Menschen leben auf diesem Planeten so, wie wenn wirklich alles vorbei wäre. Das heißt, wie wenn ich mich eines Tages nicht vor der letzten Instanz verantworten müsste. Gibt es genug Menschen auf unserem Planeten? Gibt es genug Menschen in unserem Land? Vielleicht auch Menschen heute Abend hier. Wir leben, wie wenn es nie eine letzte Verantwortung gibt. Wir leben, wie wenn wir alles verbergen könnten und mit dem letzten Geheimnis ins Grab steigen können. Und es wird nie offenbar. Es ist schade, wenn man so ein Leben leben muss. Es ist schade, ihr Lieben. Wie befreiend ist es, wenn ich wissen darf, ich bin frei in dieser Welt, wie diese Frau damals. Ich muss nichts mehr verbergen. Ich muss auch mit dieser Last nicht mehr herumlaufen. Ich muss mir auch nicht einreden, dass dann alles vorbei ist später. Da wird schon nichts mehr kommen. Hoffentlich kommt nichts mehr. Wie das ein Mann sagte, ich habe so eine Diskussion zugeguckt im Fernsehen, da ging es über Gentechnologie und die Frage war, ob wir das Leben verlängern, wie lange wir das Leben verlängern können, das irdische Leben, das biologische Leben. Und die Frage war, ob wir das Leben ewig verlängern könnten. Und diese Wissenschaftler sagten unisono, nein, das geht nicht. Aber ein Wissenschaftler sagte, wir könnten die Gene des Menschen so manipulieren, dass man das Leben auf 350 Jahre verlängern könnte. Und es klang ganz interessant. Und einer fragte dann, warum möchten wir das eigentlich? Und jetzt war ich gespannt auf die Antwort der Leute, die da dabei sitzen. Es waren ja alles kluge Leute. Warum möchten wir das? Und keiner hat geantwortet. Und der Mann, der die Frage stellte, der gab die Antwort. Und ich sage Ihnen, warum, sagt er. Wir haben alle Angst. Wir haben alle Angst vor der letzten Instanz. Wir wissen genau, da kommt noch was. Und davor haben wir Angst. Und keiner dieser Menschen, damals im Fernsehen, hat diesem Mann widersprochen. Es hat keiner gesagt, oh, was sind Sie für eine, wie sind Sie drauf und so. Und das fand ich sehr erstaunlich. Und ich fand, das waren redliche Menschen, die da drin saßen, weil die haben das letztendlich auch mit ihrem Schweigen zugegeben, dass der Mann recht hat. Das liegt tief in uns drin verwurzelt, da kommt noch was. Das steht im Alten Testament mal, die Ewigkeit ist in ihre Herzen gelegt. Nur, dass der Mensch es nicht ergründen kann. Das kann er nicht. Ja, der Kommunismus sagt, es kommt nichts mehr. Obwohl sie es besser wussten in ihrem Herzen, da kommt noch was. Und jeder dieser Leute muss sich vor diesem ewigen Gott verantworten für den Missbrauch der Macht. Jeder Politiker in dieser Welt, ihr Lieben, muss sich verantworten vor dem lebendigen Gott für den Missbrauch der Macht. Jeder Banker muss sich dafür verantworten. Jeder, der Macht missbraucht und keine Vergebung dafür eines Tages in Empfang nimmt vom lebendigen Gott, muss sich verantworten. Es ist so. Es gibt diese letzte Instanz. Es gibt diese letzte Gerechtigkeit. Und vor dieser letzten Gerechtigkeit kann ich aber nur bestehen, wenn ich in diesem Leben gerecht gesprochen wurde. Und es geht nur, wenn ich den kennengelernt habe, der letztendlich diese Gerechtigkeit ist, Jesus Christus. Das habe ich gestern Abend schon mal vorgelesen, in Vers aus 1. Korintherbrief, Kapitel 1. Da spricht der Apostel Paulus, er ist uns zur Gerechtigkeit gemacht worden, Jesus Christus. Von Gott zur Gerechtigkeit gemacht worden. Deswegen kann ich frei vor diesem Gott erscheinen, wenn Jesus Christus meine Gerechtigkeit ist. In der Bibel gibt es interessante, herausfordernde Worte. Jesus selbst hat Menschen was erzählt und sagt, hat er viel so Erzählungen gebraucht, dass die Menschen es verstanden und in den Kontext, in den er hineinsprach, also in den Zusammenhang, es waren viele Menschen vor ihm, jüdische Menschen, die kannten natürlich die alten Geschichten aus dem Volk Israel. Die kannten das auch, was es heißt, vor Gott gerecht zu sein. Die kannten das, was im 5. Buch Mose steht, dass Gott zum Volk Israel spricht. Höre Israel, höre, hör mir zu. Und tu, was ich dir sage, dann wirst du leben. Wende dich nicht ab von mir. Das ist eigentlich der gleiche Gedanke, der ganz am Anfang der Schöpfungsgeschichte mitschwingt, dass Gott dem ersten Menschen sagt, ihr habt alles, was er benötigt zum Leben, ihr könnt von allem essen, aber esst nicht vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Hört mir zu, Leute. An dem Tag, an dem ihr davon esst, werdet ihr sterben. Und biblisch gesehen hat ein Mensch nur gehört, wenn er das, was er hörte, auch in die Tat umsetzt. Wenn er das tut. Das wird man heute auch so sagen. Ich weiß, die ewigen Diskussionen mit unseren Kindern zu Hause, Zimmer aufräumen. Hast du das gehört? Ja, habe ich gehört. Da kannst du die ganze Woche fragen, hast du das gehört? Und die ganze Woche kommt die gleiche Antwort. Das habe ich gehört. Und irgendwann sagt die Mama oder der Papa, du hast es eben nicht gehört. Weil wenn du es gehört hättest, hättest du es getan. Aber jetzt weiß ich auch, warum du die zwei Löcher da oben hast. Dass immer ein bisschen Belüftung ist, ne? Deswegen. Ja, das ist, du hast es nur gehört, wenn du es getan hast. Und das ist eigentlich der Gedanke, der dahinter steckt, von dem höre Israel. Und ich will nicht, dass ihr euch anderen Göttern anhängt. Wenn ihr euch anderen Göttern anhängt, ihr Menschen, dann werdet ihr irgendwann in Angst enden, in Sorgen, in Gebundenheiten, in der Sorglosigkeit, einfach so dahin leben, das wird schon irgendwie werden, dieses Leben. Wir kommen alle irgendwie in den Himmel. Da wird es keinen geben, der mich verantwortlich hält. Und es ist schade für diejenigen, ihr Lieben, die auf diesem Planeten leben, denke ich oft, die sich das erhoffen, dass es eine letzte Gerechtigkeit gibt. Eine letzte Gerechtigkeit. Aber wenn der Mensch nur auf irgendeine diffuse letzte Gerechtigkeit hofft, dann gibt es auch keine Gerechtigkeit. Es gibt eine Gerechtigkeit Gottes und die heißt Jesus Christus. Und dieser Jesus Christus erzählt den Menschen damals eine Geschichte. Er spricht von einem armen Mann und von einem reichen Mann. Er sagt, es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und kostbare Leinwand und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Es war aber ein Armer namens Lazarus, der lag vor dessen Tür voller Geschwüre und begehrte sich zu sättigen von den Brotsamen, die vom Tisch des Reichen fielen. Und es kamen sogar Hunde und leckten seine Geschwüre. Ein Bild, das die Leute damals nicht gern gehört haben, weil scheinbar gab es da viele arme Menschen, die in großer Not waren. Und die Juden, zu denen Jesus damals sprach, die wussten es aus dem 5. Buch Mose, sprach Gott, es wird alle Zeit Arme in eurem Land geben, aber wenn das Geschrei des Armen vor mein Ohr dringt, da wird es nicht gut mit euch ausgehen, ihr Lieben, weil es zeigt mir, dass ihr alle selbstgerecht seid. Ihr sorgt euch nur um euch selbst. Und es zeugt davon, dass ihr nicht mehr diesen Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, den Armen wie den Reichen im Zentrum habt. Ihr habt den Gott des Geldes, den Gott des Wohlstands in eurem Zentrum, aber nicht mehr den Gott des Lebens. Weil wenn ihr den Gott des Lebens im Zentrum hättet, würdet ihr für den Armen sorgen. Das wussten die vom Alten Testament her. Die wussten das. Und es hat in ihren Ohren geklungen, als Jesus das erzählte. Und das waren keine Säuselreden, die Jesus gehalten hat. An einer Stelle im Johannesevangelium heißt es einmal, das war eine harte Rede. Und die Leute haben sich abgewandt von ihm. Wer kann so eine Rede hören, dachten die. Manche waren bestimmt auch dabei und dachten sich, was bildet er sich eigentlich ein? So ein Sohn von einem Handwerker, Die Leute munkeln, dass er vielleicht sogar der so ein Bastard ist, dass er von einem römischen Soldaten gezeugt wurde. Natürlich, die anderen sagen, um das ganz doll hinzustellen, der ist vom Heiligen Geist gezeugt worden. Was bildet er sich eigentlich ein? Will der uns da ständig einen Spiegel vor die Nase halten? Jeder kehrt vor seiner eigenen Tür. Kennen wir doch alles. Es geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. Für die Juden bedeutet es sehr viel, weil wer in Abrahams Schoß getragen wurde, der war, auf den seiner Seite stand dieser Gott Israels. Die verstanden das schon. Das heißt, dieser Arme, der wurde an einen ganz sicheren Platz, an den sichersten Platz, den man sich vorstellen konnte. Es geschah, dass er starb, es starb aber auch der Reiche. Das kann mal passieren, ne? Hätten wir fast erwartet, Jesus. Und als er im Totenreich seine Augen erhob, da er Qualen litt, sieht er den Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief und sprach, Vater Abraham, erbarme dich über mich und sende Lazarus, den ich für nichts geachtet habe, sende den rüber zu mir. Und damit er seinen Finger ins Wasser tauche und meine Zunge berühre, weil hier ist ziemlich heiß. Mir brennen die Socken. Und ich finde es gar nicht mehr witzig, Vater Abraham. Ich leide nämlich Pein in dieser Flamme. Abraham aber sprach, Sohn, bedenke, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben. Hast du es schon vergessen? Und was hast du mit dem Guten gemacht? Der Gott Israels, wenn du auf den gehört hättest, dann hättest du das Gute genommen und hättest es nicht bloß für dich verprasst. Wenn der Gott Israels, der wahre Gott, der Gott des Lebens im Zentrum deines Lebens gestanden wäre, dann hättest du das genommen und hättest gesagt, Mensch, ich habe was und die anderen sollen auch was davon haben. Wenn der Gott, der Gerechtigkeit ist, das Zentrum deines Lebens gewesen wäre, dann hättest du das nicht alles für dich verbrasst. Aber das war dein Problem. Du bist zwar fromm aufgewachsen, reicher Mann. Du hast alte Geschichten auch gehört von deiner Oma, vielleicht so viel, dass du sie gar nicht mehr hören konntest. Immer wieder das gleiche Geleier. Dieser Gott Israel soll im Zentrum meines Lebens sein. Ja, 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 ja. Hat ihn schon mal einer von euch gesehen? Also seht ihr. Ich glaube nur an das, was ich sehe. Ich glaube nur an den Intellekt des Menschen. Ich glaube nur an das Machbare. Vielleicht war es so ein Mensch gewesen. Oder vielleicht total gleichgültig. Ich sage, ich glaube an gar nichts. Was soll ich denn glauben? Vielleicht wirklich ein Mensch, der sogar sagte, ich vertraue nicht mehr mir selbst. Und es gibt so Menschen, die vertrauen sich nicht mal selbst. Vielleicht ein Mensch, der einfach so dahin gelebt hat. Heute Morgen habe ich so auf einer Postkarte so einen wunderbaren Spruch gelesen. Ne? Wer früh aufsteht, ist nur zu feige auszuschlafen. Okay, vielleicht so jemand, der nicht zu feige war auszuschlafen, der immer liegen geblieben ist und eben lieben Gott einen guten Mann hat sein lassen. Wer weiß. Abraham aber sprach, Sohn, bedenke, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben und Lazarus gleichermaßen das Böse. Nun wird er getröstet, du aber wirst gepeinigt. Und zu alledem ist zwischen uns und euch eine große Kluft befestigt, sodass die, welche von hier zu euch hinübersteigen wollen, es nicht können, noch die, welche von dort zu uns herüberkommen wollen. Also bild dir nicht ein, reicher Mann, dass am Schluss, da wird schon noch so ein Hintertürchen sein. Also zum Schluss würde dieser eine Gott, der doch so Liebe ist, der wird mich doch dann nicht verstoßen, wenn es ihn überhaupt gibt. Der muss mich doch lieben dann. Das sind so die Gedanken, die hier mitschwingen, ihr Lieben. Das wird dann schon passen. Naja, das ist als Schwarzmalerei da immer im Leben, so schwarz-weiß. Entscheiden für diesen Gott, mit diesem Gott leben und so. Wer kann das schon? Aber wenn ein lieber Gott ist, der wird mich dann zum Schluss schon annehmen. Vielleicht hat er so gelebt, höchstwahrscheinlich hat er so gelebt. Deswegen erzählt Jesus diesen Bericht. Da sprach er: So bitte ich dich, Vater, dass du in das Haus meines Vaters sendest. Und jetzt ganz interessant, sende denen Warnungen. Denn ich habe 5 Brüder, dass er sie warnt, damit nicht auch sie an diesen Ort der Qual kommen. Weil meine Brüder so leben wie ich, so gedankenlos wie ich. Vielleicht habe ich das sogar dazu angestiftet. Ah, glaubt nicht das Zeug vielleicht, was der Vater geglaubt hat oder was die Oma geglaubt hat. Glaubt nicht so ein Zeug, Leute. Und wenn es glauben solltet, mal an so einen wahren Gott, später du, wenn ihr 60, 70, 80 seid. Heute werden sowieso die Menschen noch viel älter, also habt ihr noch mehr Zeit. Lasst euch nicht euer Leben verderben, das gute Leben verderben. Dabei habt ihr überhaupt kein gutes Leben, weil ihr diesen guten Gott gar nicht kennt. Das ist euer Problem. Ihr Lieben, ihr habt überhaupt kein gutes Leben. Ihr kennt diesen guten Gott überhaupt nicht. Ihr habt nur so minderwertige Qualität. Das ist das Problem. Ihr kennt dieses qualitativ hochwertige Leben dieses einen wahren Gottes überhaupt nicht. Und deswegen lebt es so. Deswegen leben die Brüder von diesem Mann so. Abraham aber spricht zu ihm: Sie haben Mose und die Propheten, auf diese sollen sie hören. Wir können heute sagen, ich übertrage das mal ein bisschen, ihr könnt in die Kirche gehen, ihr könnt zuhören, was da vorgelesen wird und über was gesprochen wird. Ihr könnt hören, da kommt wieder dieses Hören. Und das wussten die, hören, das hat dann was mit Tun zu tun, da gehe ich lieber nicht hin. Dann kann ich sagen, ich habe es nur gehört. Und es wird dann auch schon zählen, wenn ich mal vor dem Thron Gottes stehe, sage ich, ich habe es nicht gehört. Hat mir nie jemand so richtig wirklich erklärt. Und von dem spricht Jesus. Er aber sprach: Nein, Vater Abraham, sondern wenn jemand von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Die würden umkehren, die würden an diesen einen Gott glauben, Abraham. Glaubt's mir. Er aber sprach zu ihm: Wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hören, so würden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer aus den Toten auferstände. Wie recht, Abraham, wie recht. So würden auch viele heute nicht glauben, feiern zwar Ostern und Weihnachten. Aber glauben, dass dieser Jesus Christus wirklich auferstanden ist? Nö. Ha, hast du schon mal einen Toten auferstehen sehen? Solche Geschichten, das haben sich die Jünger ausgedacht. Oder irgendwer anders dann später dazugefügt, aber das gibt es ja gar nicht, das ist ja unmöglich. Und ihr Lieben, wenn wir das nicht glauben, dann müssen wir wirklich Angst haben vor dieser letzten Instanz. Und die wird kommen, der Tag des Gerichts kommt, von dem Jesus spricht oft davon. Niemand in der Bibel spricht mehr vom Tag des Gerichts als Jesus Christus selbst. Wiederum, ihr Lieben, nicht, weil Gott ein Gefallen dran hätte am Tod des Sünders. Nee, eigentlich letztendlich, wach doch auf, wach auf. Wach auf. Ich will, dass du wirklich lebst. Ich will, dass du einmal in deinem Leben erfährst, was Leben wirklich heißt. Wach doch auf und versuche nicht, dich selbst zu rechtfertigen, sondern nimm den an, der die Gerechtigkeit Gottes ist, Jesus Christus. Dass du frei leben kannst, nicht von deiner Sündenschuld geplagt, von der Angst vielleicht vor dem Tod. Nee, ich habe keine Angst vor dem Tod, weil dann ist ja alles aus. Und dann kommt das bittere Erwachen, wie bei diesem Mann. Deswegen erzählte Jesus damals diese Berichte, diesen Menschen. Weil das ist die Liebe, ihr Liebe. Das ist Liebe, wenn man wahr ist. Liebe ohne Wahrheit ist nichts. Das ist zerstörerisch. Genauso wie Wahrheit ohne Liebe zerstörerisch ist. Wenn an diesem Abend diese Frau nur so zurückgeblieben wäre, das wäre lieblos gewesen. Aber an diesem Abend hat diese Frau Freiheit gefunden, weil sie merkte, ja, ich kenne diesen Jesus Christus nicht. Ich singe von diesem einen Gott, von seiner Gerechtigkeit, ich singe von einer ewigen neuen Welt, aber selbst habe ich das gar nicht im Herzen. Ich habe nur diese Welt vor Augen und aus dieser Welt hole ich raus, was geht. Und manche können es und manche können es eben nicht. Und ich, ihr Lieben, auch wenn manchmal natürlich diese Gerechtigkeitssinn im Herzen durchschlägt, aber eigentlich möchte ich über keine mehr einen Stab brechen. Ich tue es trotzdem noch. Aber eigentlich möchte ich über keinen mehr einen Stab brechen. Weder über unseren Bundespräsidenten, der abgetreten ist, noch über irgendjemanden, auch von den Bankern und. Weil ich merke oft, es schlummert sogar in meinem Herzen. Ich wüsste nicht, was ich tun würde, wenn ich auch am Hebel der Macht sitzen würde. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur eines, wenn ich mein Leben dann nicht auf diesen Jesus Christus als Retter und als Wahrheit und als Leben setze, dann wäre ich fähig, alles Mögliche zu tun. Alles Mögliche. Wenn ich nicht dran glaube, dass es eine letzte Instanz gibt. Es ist eine, ihr Lieben, dieser eine Mann, der hat alles verspielt. Der Herr Jesus sagt an einer Stelle mal, wer sein Leben liebt, der wird alles verlieren. Mit anderen Worten, die Menschen wussten auch, dass wer sich mehr liebt als diesen einen wahren Gott, wer seine eigenen Ziele im Leben mehr liebt, wer nach seinen eigenen Wünschen mehr fragt, als nach dem Willen dieses einen wahren Gottes, der wird alles verlieren, hat alles verspielt. Wer aber sein Leben loslässt, wer sich selbst loslässt, und es wird nur einer können, ihr Lieben, ein Mensch, der sich von diesem einen wahren Gott gehalten weiß, der kann sich loslassen. Der sich von diesem einen wahren Gott in Jesus Christus gehalten weiß, dieser Mensch kann sich selbst loslassen. Dieser Mensch kann auch seine Wünsche loslassen, seine Träume loslassen. Das heißt nicht, dass es nicht noch da ist. Das heißt auch nicht, dass es immer verkehrt ist. Aber ihr versteht es, manchmal können uns unsere eigenen Träume, unsere eigenen Wünsche, unsere eigenen Lüste irgendwo hintreiben und wir fragen uns, Mensch, wie kam das nur so weit in meinem Leben? Ich habe in einem Gefängnis gesprochen, da stand ein Mann vor mir und sagte, ich hätte nie gedacht, nie, dass ich mal ins Gefängnis komme. Aber ich sage Ihnen eins, ich habe es verdient und ich bin zu Recht hier. Und dann schaut er mich an und sagt, ich sage Ihnen noch eins, ich bin Gott so dankbar, dass ich hier bin, weil hier habe ich Jesus Christus gefunden. Ich habe Frieden mit Gott gefunden. Und mein Herz ist in Frieden mit Gott und jetzt kann ich in Frieden mit anderen Menschen leben. Ich kann andere Menschen auch um Vergebung bitten. Ich weiß, ich habe Menschen Schmerzen zugefügt, die können sie mir unter Umständen nie vergeben und es müssen sie auch nicht. Aber ich habe entdeckt, was die Motivation meines Herzens war. Es war meine Gottlosigkeit. Ich war los von diesem einen wahren Gott, wie dieser Mann. Getrennt. Und es zeigt schon dieses andere Bild, ihr Lieben, was Jesus dann hier gebraucht, diesen armen Mann, der dann plötzlich dort liegt und der ins Schoß Abrahams getragen wird. Und Jesus braucht diesen harten Kontrast für diese Menschen damals, weil das war so hart für sie, so ein Aussätziger, so ein Mann, von dem sogar die Hunde die Wunden geleckt haben, ein unreiner Mensch. Der wird vor Abraham bestehen, der wird in Frieden Gottes eingehen. Wie gibt's denn sowas? Oh, das gibt's, sagt Jesus. Es gibt's, ihr Lieben. Für den Menschen, der sich anschauen lässt mit Augen der Gnade von diesem einen wahren Gott. Das gibt's. Und das ist euer Problem, wisst ihr? Euer Problem ist das, was im Propheten Hosea steht. Höre das Wort des Herrn, ihr Kinder Israels, denn der Herr hat einen Rechtsstreit mit den Bewohnern des Landes, weil es keine Wahrheit, keine Liebe und keine Gotteserkenntnis im Lande gibt. Es gibt kein Gottesbewusstsein. Ihr redet zwar alle von Gott, aber ihr habt kein Bewusstsein von ihm. Es ist eigentlich wie diese Frau, von der ich ganz am Anfang erzählte. Du singst von Gott, aber du hast kein Bewusstsein von ihm. Deswegen treibst dein Leben auch nicht an. Und es kann dann passieren in deinem Leben, dass du dort endest, wo dieser Mann endet. Fern von Gott. Aber das möchte ich nicht, sagt Jesus. Ich will, dass du endest dort, wo der andere Mann endete, der Lazarus. Im Schoß Abrahams, nehmen wir mal dieses Bild, im Frieden Gottes. Das will ich. Deswegen kam ich. Der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sagt Jesus Christus, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Dass Menschen Frieden haben können mit Gott durch das Blut, das Jesus Christus am Kreuz von Golgatha vergossen hat. Und Menschen vor diese letzte Instanz treten können. Und wissen dürfen dann auch im Herzen, und das sage ich ganz bewusst, weil das auch die Apostel schreiben, wissen dürfen dann im Herzen, und Gott wird alle Tränen abwischen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er sprach zu mir, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir, es ist geschehen und ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden geben, der jetzt in diesem Leben Durst hat nach Leben. Aus dem Quell des Wassers des Lebens umsonst. Du musst nichts bezahlen, du musst nichts bringen. Ich fand es so toll, dass du die 10 Euro wieder eingesteckt hast. Weil das symbolisiert ein bisschen was in unserem Leben. Ja, das war jetzt nicht abgesprochen, aber so sind wir Menschen. Wir geben was und dann stecken wir es gleich wieder weg. Oder wir geben was und erwarten dann auch was dafür. Natürlich nicht, ich gebe es aus ganzem Herzen und so. Dafür schreibe ich auch mal auf eine Bank, gestiftet von, aber von ganzem Herzen. Echt von ganzem Herzen. Das muss auch keiner wissen. Aber so nebenbei ist schon, so ein kleines Schildchen macht schon was aus. Das ist nicht schlecht. So sind wir Menschen ein bisschen was. Liebst du mich, liebe ich dich. Tust du das für mich, tue ich das für dich. Vielleicht. Und das Wunderbare ist, ihr Lieben, das Lösegeld, das Jesus bezahlt hat am Kreuz von Golgatha, war kein Witz. Und er sagte, das würde ich nie mehr zurücknehmen. Das würde ich nie mehr zurücknehmen. Das steht für dein Leben. Du kannst einfach kommen und nehmen. Und ich werde es dir nicht nur vor die Nase halten und dann plötzlich sagen, wenn du kommst, nö, steck's doch ein. Die Vergebung. Nee. Du sollst kommen und empfangen. Das ist das Wunderbare daran. Wer überwindet, der wird alles erben. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Die Feiglinge aber und die Ungläubigen und mit Gräuel befleckten und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, ihr Teil wird in dem See sein, der vom Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Aber halten wir das fest zum Schluss. Gott hat kein Gefallen am Tod des Sünders. Überhaupt nicht. Ist er nicht. Er lacht uns Menschen nicht aus. Er spottet derer, die ihm spotten, ja? Sagt die Bibel. Aber sie spotten sich eigentlich selbst, weil sie es besser wissen müssten, wie diese Menschen damals im Fernsehen. Spotten sich selbst. Aber er will nicht uns ausspotten, ihr Lieben. Er will, dass wir seine Liebe empfangen. Er will, dass wir sein Leben empfangen, seine Gerechtigkeit. Das will er. Er will, dass wir Menschen werden dürfen in dieser Welt. Die wissen, ja, es gibt diesen letzten, die letzte Instanz gibt. Und das Gute ist, kann ich dir sagen, in dieser Welt. Und das sagte ich der Großoma von meiner Frau, die gestorben ist. Als sie mich fragte, Heinz, wenn es ans Sterben geht, was meinst du, wird Gott mich annehmen? Und ich sagte, Oma, wenn der Tag in deinem Leben war, an dem du Jesus Christus gesagt hast, Jesus, ich brauche Vergebung für meine Schuld und ich will, dass du mein Heiland bist, dann sehe ich da überhaupt keinen Zweifel. Du musst mir da nichts mehr groß bekennen, überhaupt nichts. Das ist alles, was du im Herzen wissen musst. Und dann hat sie geweint und sagte, jetzt kann ich im Frieden gehen. Das ist was Wunderbares. Wenn ein Mensch weiß, ich gehe und ich gehe dahin in eine Welt, wo es keine Tränen und kein Leid und kein Geschrei mehr gibt. Weil ich an den glauben durfte, der auferstanden ist, Jesus Christus. Deswegen muss ich keine Angst vor dieser letzten Instanz haben. Ich muss mir auch nicht einreden, die gibt es gar nicht, obwohl ich es besser weiß in meinem Herzen. Ich darf mit Freuden dahin gehen. Auch nicht mit Scham und Schande. Weil durch das Blut von Jesus Christus ist all meine Scham und Schande bezahlt. Wenn ich es im Leben annehme, ihr Lieben. Wenn ich es annehme. Und den leben lasse, der für mich in den Tod gegangen ist, Jesus Christus. Begegnung mit der Realität. Irgendwann ist nicht alles aus. Welche Seite bin ich? Auf der Seite von dem Lazarus? Oder auf der Seite von diesem reichen Mann? Und es hat nicht was mit sozialer Gerechtigkeit jetzt zu tun, ihr Lieben. Jesus erzählt es bewusst. Das eine bedingt das andere. Weil wir diesen einen Gott nicht mehr im Zentrum haben, deswegen sind wir auch so unsozial. Das ist wirklich so. Deswegen gehen wir auch so mit den Ressourcen dieser Welt um, wie wenn es uns alles gehört. Weil dieser eine wahre Gott, der Schöpfergott, nicht im Zentrum ist. Das ist das Problem. Und wenn er zurückkommt ins Zentrum, dann beginnen wir Menschen wieder das Leben zu schätzen und wert zu achten. Wenn wir den kennen, der das Leben ist. Und so kann es heute Abend aussehen, dieses Gebet, das wollen wir jeden Abend so einblenden, weil das eine große Hilfe ist. Das kann so aussehen, muss nicht so aussehen. Es kann einfach so aussehen, dass ein Mensch sagt, ich bin so verloren, Jesus. Ich bin wie diese Reiche, habe ich erkannt heute Abend. Ich bin wie diese Frau, von der ganz am Anfang gesagt wurde, ich bin total verloren. Aber du willst ja, dass ich lebe, das habe ich heute Abend ein paar Mal gehört. Und ich bitte dich, offenbar mir dieses Leben, Jesus. Vergib mir meine Schuld, meine Gottlosigkeit. Wenn mein Herr, leite mich. Sei du der Dirigent meines Lebens. Das ist eine Bombensache. Sei du der Dirigent meines Lebens. Dann spielen die Töne auch keine Rolle. Aber du machst es dann schon irgendwie richtig. Herr Jesus, ich danke dir, dass du mich kennst und liebst. Danke, dass du mir ewiges Leben schenken möchtest. Ich will dir gehören. Ich habe bisher mein Leben selbst bestimmt. Ich habe gegen dich und gegen Menschen gesündigt. Bitte vergib mir meine Schuld. Ich gebe dir mein Leben mit Leib, Seele und Geist, meine Vergangenheit, meine Gegenwart und meine Zukunft. Komm du in mein Leben, übernimm du die Führung in meinem Leben und verändere mich so, wie du mich haben willst. Wie du mich haben willst. Dann wird's gut. Und darüber kann man Amen sagen, so sei es. Herr Jesus, dafür danke ich dir, dass du gekommen bist, um Leben zu schenken. Du hast keinen Gefallen am Tod des Sünders. Und du weißt, wer wir sind heute Abend. Du weißt, wo wir selbst stehen, wo wir uns selbst wiederfinden in diesem Bericht. Ich danke dir, dass deine Kraft mächtig ist zu retten. Von Hölle, Tod und Teufel. Deine Macht ist mächtig, Menschenherzen zu erneuern. Deine Macht ist so mächtig, aus Herzen, die selbstgerecht und selbstsüchtig sind, Herzen zu machen, die andere gern leben lassen, die gerne geben, die gerne lieben. Herr Jesus, ich bitte dich, wirk du durch deinen Geist heute Abend, dass Menschen Leben finden in dir, überführt werden von ihrer Schuld, dieser Gottlosigkeit. Schenk du Leben. Um deines Namens willen. Amen.